Ich möchte recht herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe von Leseohr auf Radio Lora. Heute besprechen wir das Buch «Was treibt Semi an?» von Bud Schulberg. Durch die Sendung leitet Sascha Vitolic, mit in der Gesprächsrunde sind Eva Lessinger und mein Name ist Robert Czerny.
Genau genommen sprechen wir heute über einen Klassiker der amerikanischen Literatur. Ein Klassiker nicht wegen der literarischen Qualität, sondern wegen des Skandals, das dieses Buch damals bei Erscheinen 1941 verursacht hat. Was treibt Semi an? Von Bud Schulberg. Dieses Buch liegt seit Anfang dieses Jahres als Neuübersetzung im Kein und Aber Verlag vor. Was treibt Semi an? Ist die Geschichte eines rasenden Erfolgsmenschen. Des Prototypen von machtgierigem und manipulativen Produzenten der 30er Jahre in der amerikanischen Filmindustrie. Die Hauptfigur heißt Semi Glick. Er ist ein widerwärtiger Zyniker, der das Leben als Wettkampf ansieht und andere Leute nur ausnutzt und für seine Zwecke nutzbar macht. Aber fangen wir vorne an. Schon als Junge ist Semi schnell und vor allem rücksichtslos. Seine Karriere beginnt bei einem Zeitungsverlag in New York als Redaktionsjunge und Bote. Er versteht es wie kein anderer, Leute zu benutzen und damit seine Karriere weiterzutreiben, und so steigt er innerhalb kurzer Zeit zum erfolgreichen Kolumnisten auf. Dann, als ihm ein junger Drehbuchautor sein Erstlingswerk zeigt und ihm um eine Meinung bittet, verkauft es Semi unter dem eigenen Namen weiter. Die Geschichte wird zu seinem Eintrittsticket in die glamouröse Welt von Hollywood. Semi erklimmt auch dort eine Stufe nach der anderen, rücksichtslos und mit einem klaren Ziel vor Augen. Sein Erfolg rechnet sich in Wochenlöhnen. Von $500 soll es aufwärts gehen bis zu 2000, 2500 in der Woche. Und es geht nicht lange und er wird tatsächlich zu einem der bestbezahlten Drehbuchautoren in Hollywood, ohne je selbst eine Zeile geschrieben zu haben. Der Erzähler dieser Geschichte, die andere Hauptfigur des Romans, ist Al Mannheim. Der Kulturchef der Zeitung, bei der Semi als Redaktionsbote angefangen hat. Durch seine etwas wohltätige Nachlässigkeit hat er überhaupt erst ermöglicht, dass der hastig herumrennende Bote mit dem Frettchengesicht seinen Namen in die Zeitung bringen kann. Mannheim kann seinen Schützling eigentlich gar nicht ausstehen, doch er ist fasziniert von ihm, er fühlt sich verantwortlich und er möchte ihm so etwas wie Anstand beibringen. Ich zitiere dazu eine Stelle aus dem Anfang. Seit Semi vor über einem Jahr in die Redaktion geplatzt war, hatte ich jede nur erdenkliche Methode angewandt, um ihn zu besiegen. Ich hatte es mit väterlicher Kritik versucht, ich hatte ihn mit der unpersönlichen und professionellen Toleranz eingeleitet, die der Meister gegenüber dem Lehrling an den Tag legt. Ich hatte ihn aufgemuntert, ich hatte ihm gönnerhaft Predigten über die Güte des Menschen angedeihen lassen, ich hatte ihn auch beleidigt, ich hatte ihn mit Freundlichkeit versucht zu ersticken, ich hatte Psychologie angewandt und ich hatte versucht, ihn bis zur Raserei lächerlich zu machen. Einmal sogar habe ich nach ihm geschlagen und nach 12 Monaten Semi Glick stand ich so dumm da wie zuvor. Mannheim folgt Semi nach einer gewissen Zeit auch nach Hollywood. Er selber wird zum Drehbuchschreiber, begegnet Semi dabei immer wieder und versucht ihm immer noch beizubringen, dass es nicht nur Karriere und Geld, sondern auch Wertschätzung und Fairness gegenüber den Menschen wichtig ist. Seit dem Erscheinen des Buches, das im Original What Makes Semi Run heißt, galt der Schriftsteller Bud Schulberg in Hollywood als Nestbeschmutzer und als Verräter. Als Drehbuchautor war er von Metro-Goldwyn-Mayer sofort gefeuert worden, unmittelbar nach Erscheinen 1941. Louis Mayer drohte ihm sogar mit Abschiebung. Alle fühlten sich, also das Pointierte daran ist ja eigentlich, alle fühlten sich von diesem Buch betroffen, persönlich beleidigt, angeprangert oder bloßgestellt. Alle erkannten sich wieder oder erkannten jemand anderen wieder, den sie für Semi Glick hielten. Schulberg selber kannte sich da sehr gut aus. Er hatte die Filmindustrie im Blut. Sein Vater war der Chef von Paramount. Schulberg wusste also, wovon er sprach. Nur das Problem war, darüber wollte eigentlich niemand sprechen. Die Kritiker lobten das Buch verhalten und wollten sich damit nicht ihre Gunst verspielen in dieser Schicht, in der besseren Schicht. Die Filmproduzenten hassten es, die Filmleute eigentlich alle hassten es einhellig. John Wayne wollte sich mit Schulberg prügeln, noch 20 Jahre nach dem Erscheinen des Buches. Aber die Leser, die liebten das Buch. Bud Schulberg ist mittlerweile 94 Jahre alt. Sein Buch ist seit dem Erscheinen noch nie vergriffen gewesen und verkaufte sich mehrere Millionen Male. Für amerikanische Soziologiestudenten gehört die Studie des Hochstaplers und Aufschneiders mitunter sogar zum Prüfungsstoff. In den 80er Jahren erfüllte der Aufschneider dann wieder eine Vorbildfunktion für die Yuppie-Generation. Auch Netzbeschmutzer Bud Schulberg blieb Hollywood irgendwie erhalten, wenn auch eher in zweiter Reihe. Trotzdem 1954 mit dem Drehbuch für Die Faust im Nacken mit Marlon Brando erhielt er sogar einen Oscar. Was treibt Sammy an? Die Filmrechte von Was treibt Sammy an wurden kürzlich von Steven Spielberg erworben. Also gibt es da wahrscheinlich auch bald etwas auf der Leinwand zu sehen. Wir alle hier haben dieses Buch gelesen. Neben der Frage, die der Titel stellt, Was treibt Sammy an, die sich darauf bezieht, dass Sammy Glick immer herumrennt und hektisch ist, vor allem am Anfang und immer mehr und weiter erreichen will, nie zufrieden ist, stellt sich beim Lesen natürlich auch diese Frage zu dem Erzähler, was treibt Mannheim an, und dann auch wieder, was macht dieses Buch, das jetzt in dieser sehr gewitzten und frischen Übersetzung von Harry Rowold vorliegt, was macht dieses Buch, um im Jargon des Buches zu bleiben, was macht dieses Buch so verdammt lesenswert? Wie hat euch das Buch gefallen, vielleicht?
Mir hat es sehr gefallen. Was treibt Sammy an, ist ein Buch über, wie du schon in der Zusammenfassung schon gesagt hast, über Sammy, über eine Person, die über Beug und Brechen mit allen Tricks und Kniffs einfach die Karriereleiter aufrast, spielt Leute gegeneinander aus, macht alles nur, um irgendwo Erfolg zu haben. Können tut vielleicht nicht viel. Man sieht auch im Buch, schreiben kann eigentlich nicht wirklich viel. Oder hat auch nie etwas wirklich geschrieben, wo man müsste sagen, okay, das ist eine wirkliche Leistung. Also, es beruht eigentlich alles nur auf Networking, auf die Leute gegeneinander ausspielen. Und das Witzige ist ja immer, dass man so im Leben doch einige Semi-Glicks kennenlernt. Also, man lernt immer wieder irgendjemanden kennen, wo so ein nach dem gleichen Muster und Schema das verfahrt, und man erkennt so ein das Muster, und das ist recht spannend, und man durchschaut es teilweise, aber dann eben nicht. Also die Frage, was treibt Sammy an, ist eigentlich irgendwo immer noch unbeantwortet. Also obwohl man jetzt da auf fast 400 Seiten gute Ausführung hat, irgendwo versteht man es ja dann doch nicht, oder?
Ja gut, es ist ein Phänomen von Mensch, und jeder und jede kennt mindestens einen so einen Blender oder so eine Blenderin, wo eigentlich nichts als heiße Luft dahinter ist, aber das extrem gekonnt und so wahnsinnig geschickt verkauft, dass man für voll genommen wird, dass man erfolgreich ist. Nicht alle sind so verbissen wie jetzt da der Sammy Glick in dem Roman, der wirklich Rekordzeit macht. Aber ich glaube, darum ist es heute so aktuell wie da, weil ich habe nach etwa 3 Seiten gefunden, das passt ja hervorragend in die heutige Zeit. Das ist so aktuell wie nie. Blender umgeben uns, und ich denke, alles, was wunderschön daherkommt, einen tollen Auftritt hat auf dem Internet oder ich weiss nicht wo, es wird gar nicht mehr so recht geschaut, das ist eigentlich dahinter. Und ja, schlussendlich, wenn wir zu den L. Mannheims gehören, die für Qualität im Hintergrund stehen, sind wir eigentlich selber geschuld, oder? Und man fühlt sich so ein bisschen, also man fühlt sich betroffen von diesem Buch.
Gut, ich denke, es ist so ein bisschen schwarz-weiß Geschichte. Also ich denke, der Sammy ist so das eine, also es hat zwei Protagonisten, zwei Figuren in dem Buch. Das eine ist der Sammy Glick, der andere ist der Julian Bloomberg oder Julian. Und das sind erst so zwei Extreme. Das eine Extrem ist auch wirklich der alles macht, zum Aufkommen, und der andere ist so ein bisschen der in seinem Kämmerli schreibt er.
Also der Bloomberg ist die Figur, die Sammy sein erstes Drehbuch anbietet und ihm das sozusagen ohne sein Wissen
eigentlich unter der Nase
unter die Nase hebt und Glück nimmt es dann mit und macht das zu seinem eigenen Ding, weil den Namen haben wir vorhin nicht erwähnt.
Aha, ja, das stimmt. Und das sind ja sowieso zwei Extreme in dem Buch. Also, und eins ist, also das Witzige ist, man muss sich die Frage stellen, so ein bisschen der Loser oder der sein Zeug eigentlich nicht kann verkaufen kann, wird ja dann auch nicht einfach so erfolgreich. Also der ohne einen Semi-Glick wird er auch niemals ankommen, obwohl er ausgenutzt wird, hat er nie Erfolg gehabt in Hollywood. Und jetzt kennt man zumindest so ein bisschen mehr oder weniger seinen Namen oder so in Hollywood. Also es braucht immer so ein bisschen beide Figuren. Also so die Spannung zwischen denen, die wo wirklich gut sind, die viel leisten. Und es gibt es braucht immer Figuren, die etwas verkaufen. Und da ist jetzt halt in einer Extrema dargestellt. Also, denke ich jetzt. Aber Semi-Glicks gibt es überall. Und man muss sich manchmal schützen von ihnen und manchmal ist man aber auch froh, dass es sie gibt. Weil sie treiben gewisse Sachen einfach auch voran.
Ja, also da würde ich jetzt einfach uneingeschränkt Ja sagen zu dieser Aussage. Also, ich denke, was das an Semi-Glicks auch ausmacht, ist das wahnsinnige Tempo, wo es vorwärts geht. Man muss möglichst schnell am besten schon gestern mindestens zwei Stufen auf der Karriereleiter aufgeklettert sein, sonst hat man quasi einen Tag vergeudet. Und also diese Mentalität, ich denke gerade heute, wo eine relativ grosse Blase mit der Finanzkrise platzt ist, die bleibt hoffen, dass da eventuell wieder ein bisschen ruhig wird und dass man eventuell wieder so ein bisschen ab dem Schnellzug wieder abkumpelt und vielleicht wieder mal ein bisschen auf so ein Regionalzüge umsteigt und mal wieder ein bisschen genauer hinschaut, was es eigentlich ist. Also ich denke, nur der Affenzahn richtig Karriere, ja, ich glaube, das ist nicht der alleinige Weg zum Glück. Und ich glaube nicht, dass die ganze Gesellschaft in dem Tempo will vorwärts gehen.
Jetzt noch zwei zusätzliche Sachen dazu, vielleicht auch, dass man ein bisschen beim Buch bleiben, bevor man irgendwie ganz, also das Ganze nur auf die Moral von der Geschichte abrechnet. Einerseits ist das Buch ja eine Ansammlung von dieser Geschichte, wo das eben liegt, von den Erlebnissen, beziehungsweise diesen Stufen, wie er sie erkennt, wie er das macht, wie er die Person nutzbar macht. Das ist auch ein Buch über die Leute, über die er steigt und die er auf dem Weg zurücklässt und in Abgrund stößt. Da gibt's, also, ja, wie übergehen muss, der Julian Blumberg, den du erwähnt hast, vorhin gehört dazu, dann auch der alteingesessene Filmproduzent Sidney Feynman, wo der langsam eben wieder überboten wird, der eigentlich der Chef ist vom Semi-Glick und dann am Ende übergangen wird, von ihm sozusagen ausboten wird, in Ruhestand irgendwie geschickt wird, wenn man weil er zu alt ist oder wenn man glaubt, dass er dort nicht mehr reissen kann. Dann kommen noch verschiedene Frauen dazu, die sich auch alle aus verschiedenen Gründen vom Semi-Glick angezogen fühlt und die er auch aus verschiedenen Gründen halt haben will oder besitzen will und all das. Was in diesem Moment ausmacht, das sind alles sehr strategische Beschreibungen. Wir haben einen Erzähler. Der Mannheim, wie gesagt, ist der Erzähler, der sich durchaus als, in gewisser Form als alter Ego von Bad Schulberg verstehen lässt. Ein sehr Typ, der sehr übersichtlich handelt, der sehr gemächlich ist, der selber seine Karriere sehr langsam angeht und zaghaft und nicht und auch ein ideales Kunstideal hat, wo der Sammy eigentlich am Anfang vom Sammy völlig überrumpelt wird, aber ihn zunehmend durchschaut und als einziger Unbestechliche in der Umgebung von Sammy Glick immer wieder also zu einem Freund wird, in dem Sinne von Sammy Glick, obwohl er eigentlich nicht ausstehen kann. Er wird verfolgt von einer fixen Idee, die spielt sich in dem Titel ab, und zwar von der fixen Idee, was treibt der Sammy an, das ist die, was ist mit dem, wie kann der das, wie hat der das Tempo, wieso verfolgt er das, wie kann das sein, dass er die Leute, also dass die Leute so all die drauf hineingehen und all das Zeug kommen, eben. Und die Tour entdeckt er oder beschreibt er als Erzähler natürlich all die verschiedenen Strategien. Und da sind wir jetzt bei dem Networking, du hast das vorhin erwähnt, weil da werden verschiedene Methoden eigentlich aufgelegt, wo ich relativ aktuell finde, relativ witzig finde, dass das eigentlich immer noch Methoden sind, so wie es irgendwie also funktioniert, also wie man auf jemanden zugeht, wie man das Willenslächeln macht, wie man über sich redet, wie man das verteilt, wie man sich anstellt, wie man hinter seinem Berg steht, wie man das irgendwie bringt, wie man das irgendwie richtig verkauft, wie man weiss, an wen man sich wenden muss, wie man irgendwie einen Weg zwischen Vorgesetzten irgendwie vielleicht verkürzt und all die Sachen. Das macht das Buch ja fast zu einem Ratgeber, aber was macht das Ganze zusammen, macht die Person ja eigentlich trotzdem sehr, in der ganzen Zynik sehr widerwärtig und mühsam, und alle werden wie ausgeschröpft, wenn sie immer über den Weg laufen oder irgendwie gelehrt. Also insofern hat die Aktualität die Tour, dass alles eigentlich Pläne geliefert werden, wie man wahrscheinlich, glaube ich, auch noch heute ziemlich gute Fortschritte in der eigenen Karriere machen kann. Und wie man gleich eigentlich total eklig ist, also wenn man das macht oder wenn man das wirklich machen würde. Das ist das Ambivalente drin. Darüber würde ich gerne noch ein bisschen.
Ja, das habe ich auch mal noch. Also das Buch hat ja ein Vor- und ein Nachwort, und das ist. Ich tue eigentlich seltensten Fall Vor- und Nachwörter lesen, aber in dem Fall ist es eigentlich wirklich angebracht. Und
sind auch beide vom Autor.
Und sind beide vom Autor, also man erhält da durchaus Zusatzinformationen im Nachwort. Was mir so geblieben ist, Bart Schulberg hat verschiedene Referate gehalten über das Buch und so. Und der beschreibt, wie irgendwie in den 70er Jahren kommen zu den Studenten und findet, ja, für sie ist das eigentlich eher eine Anleitung gewesen, sich wie ein Semi zu verhalten, wie, ist 80er Jahre gewesen, wie ein Semi zu verhalten, also eigentlich eher das als Leitfaden anzuschauen für ihre Karriere und gar nicht als moralisches Problem, wie kann man nur, oder? Mhm. Und ja, natürlich, also das sind so ein bisschen die Muster, wo wir aber auch teilweise selber nutzen. Also ich meine, jeder weiss, dass er, also das lernen wir jetzt, dass man zum Beispiel mit Ideen, wo man einfach so ein bisschen von sich hat, so ein bisschen Säufeli umgeht und versucht sie irgendwo dort zu platzieren, wo sie passen und wo sie können gedeihen. Also es ist ja nicht so, man ist, also ich meine, das negative Beispiel vom Sam ist einfach naiv zu sein. Also einfach naiv durch die Welt zu gehen und finden, ja, alle wollen immer nur das Beste für einen. Das ist ja nicht so, also das lernen wir ziemlich schnell mal.
Ja gut, ich meine, er tritt einfach konsequent die Philosophie vom Tellerwäscher zum Millionär, und dass das nicht automatisch einem in den Schoss geht, das ist gerade so klar. Es geht ja gerade mehr einfach um das Ausschalten in einem gewissen Mass von der Moral, wo man ja. Also es gibt Leute, die sind ganz weit vorgekommen an die Spitze und haben irgendwo ein gewisses Maß an Integrität noch können behalten. Andere müssen das ziemlich schnell
so überwerfen. Das ist jetzt gerade die Frage, vielleicht ist das aber auch nur eine Blendung, oder? Aber man hat so Leute, die sehr hoch oben stehen und man hat das Gefühl, sie sind moralisch völlig integer. Vielleicht ist das einfach auch, sie haben sich gut verkauft, sie haben sogar ihre Moral gut verkauft, oder?
Ja, aber es gibt doch Leute, denen man es gönnen, weil man findet, die haben wirklich gute Sachen geleistet und gute Arbeit gemacht und verdienen das ein Stück weit auch. Und nicht nur sich selber verkaufen, nicht nur die PR,
also funktioniert. Ich meine, was ich ja schon das Gefühl habe, dass wenn man nur gute Arbeit macht, ohne sich selber zu verkaufen, wird es niemand matchen.
Ja, es gibt ja, das ist der Wunschtraum von all diesen fußballspielenden Jungs, dass sie gerade dann entdeckt werden und der neue, was weiß ich, Diego Maradona dann sind oder so. Das ist ja ein wiederkehrender Traum. Ist mir schon klar, dass das in der Realität
relativ... Die wollen auch Schriftsteller werden und haben auch gedacht, das kommt dann schon, die entdecken uns dann schon.
Der Aufsatz, der wird zum Hit.
Der wird zum Hit, ja, genau. Da dabei ist einfach wegen der Doppelmoral jetzt. Jetzt haben wir auch gesagt, wer gute Arbeit leistet und das gut verkauft. Leistet er gute Arbeit? Nein, er macht eigentlich Networking im Sinne von einem Kahlauer, von einem Sekundarschul-Kahlauer-Team, wie ein anderer macht. Er macht eigentlich gar nichts gross. Also etwas mit Inhalt macht er eigentlich nicht. Er baut um, er ist immer extrem fleissig, wobei nicht ganz klar ist, ich glaube, er macht eigentlich nur, also er baut wirklich immer nur Inhalt um. Und muss dort sein und muss dort Präsenz zeigen und dort die richtigen Worte sagen, um irgendwie den Draht ein bisschen steuern und das alles. Also, wir haben jemanden, der sich ein Talent nutzbar macht, der nicht konkret mit Inhalt, also mit dem Inhalt von seiner Arbeit zu tun hat, sondern nur in dem Networking-Bereich. Also wäre er eigentlich.
Ein toller Werber.
Ja, genau.
Der ist ein Verkäufer, ja? Ja, natürlich, aber. Vielleicht muss man das auch als Qualität anschauen. Also vielleicht muss man nicht immer mit der moralischen Haltung kommen. Und natürlich gibt es sehr viele grenzwertige Sachen, wo man sagt, ja nein, also wie zum Beispiel eben einfach irgendwie an einem Autor ein Skript vor der Nase wegziehen und also sein eigenes verkaufen, das geht nicht. Das ist ganz klar. Aber ein super Verkäufer.
Die Frage ist einfach, wie lange geht das gut? Oder wird das irgendwann mal enthüllt? Entlarvt, wird er irgendwann mal bloßgestellt? Ich denke das nicht, weil wenn du das wirklich so zur Hauptdisziplin von deinem Leben machst, dann gehst du tatsächlich überleichen und
ich glaube, ein Stück weit, also vielleicht eine Antwort von Streit Semi an, ist vielleicht sein Lügegebäude selber. Das finde ich immer noch, wenn man sich so ein Lügegebäude aufstellt in seinem Leben, wo einfach immer alles voneinander abhängt, muss irgendwie genau immer ein bisschen schauen und mischen, dass das alles immer funktioniert, dann ist man einfach immer auf 180 und muss schauen, dass das ja nicht eingeht, dass alle am richtigen Ort sind, alle immer genau das wissen, wo man meint, dass sie wissen und so. Also das ist auch ein riesen Stress.
Ja, aber ich meine, schau doch mal die Manager an oder all die Leute, die sonst wie irgendwie in unserer Gesellschaft vergleichbare Positionen haben. Wir sind nicht Hollywood, ist mir auch klar. Aber die sind doch all die ganze Zeit am Arbeiten und müssen irgendwie sich mit was ich was für Drogen am Leben erhalten, damit sie mögen mit dem Speed, wo sie selber vorgeben, wo sie drin mitschwimmen, wo sie mit ihren Ellbogen draussen ihre Position an der Spitze verteidigen. Ich meine, das läuft doch heute genauso.
Ja, ja, also hochachtendes Buch. Keine Frage, genau die gleichen Muster sind immer noch genau gleich vorhanden.
Ich denke, was schön ist an diesem Buch, ist ja auch so ein bisschen die Entwicklung, wo die Ich-Figur oder der beschriebene L. Mannheim sehr schön begleitet. Also auch immer wieder mal einem darauf hinweist, was jetzt das immer wieder Neues gelernt hat. Das super faszinierend ist das Beispiel von diesen Schuhen. Die Story mit den Schuhen, wie er von Phase zu Phase noch bessere, noch tollere, noch teurere, am Schluss wirklich auf den Fuß maßgeschneiderte Schuhe. Einfach mit jedem Schritt, mit jedem Drittel von der Erfolgsleiter muss man quasi alles wieder anpassen, dieser Stufe, und so tun, als hätte es das vorher nie gegeben. Also, ja, das fängt beim Reden an, bei den Verhaltensformen und geht eben dann sehr schön bis zu diesen Schuhen, wo am Schluss einfach nicht mehr zu toppen sind. Also, noch exklusivere Schuhe als die von Sammy Glick gibt es nicht. Außer er würde ein paar neue Schuhe machen, dann wäre es noch exklusiver.
Da haben wir sicher einen Punkt, also einen zentralen Punkt im Verwünscht, dass heute auch sehr viele Sachen mit sehr viel Aufwand verbunden sind, wo der Inhalt extrem zurückfährt, also wie viel Zeit Manager oder Marketingleute oder Bewerber und sowas mit dem Aufwand, mit dem Aufbauaufwand, mit dem Erfolgsaufwand, mit dem Kontaktnahmeaufwand, mit dem Vorbereitungs-, mit dem Präsentationsaufwand verbringen. Und wie wenig mit der Idee oder der Entwicklung von der Idee selber. Der L. Mannheim, der Erzähler, wo sie als unglaublich sympathischer, ein bisschen dreißiger Typ übergebracht wird, wo nicht viel, der ist gerade so um die Mitte 30 oder so, der stellt ja ein bisschen das Gegenteil dar. Er ist er wirkt ein bisschen idealistisch am Anfang, andererseits ist er relativ abgerührt. Er kennt die Tricks alle, er hält sich dort so ein bisschen aus, er lässt sich von dem Erfolgsdruck nicht wahnsinnig stressen oder gibt zumindest vor, dass er nicht in dieser Maschinerie besteht, ohne sich zu gross. Also natürlich klar, dass er die Stelle wieder verliert oder dann später wieder annimmt, aber es nagt ihn nicht irgendwie am Lebensnerv. Er lässt sich nicht irgendwie gehen. Er lernt dort in Hollywood auch ursprünglich mit Interesse vom Glück irgendwie die Liebe von seinem Leben kennen. Nebenbei auch noch eine recht schön erzählte, wenn sie vorkommt, eine schön erzählte Liebesgeschichte. Was ist das für eine Figur? Ist das eine bezeichnete Figur oder ist das eine Figur, wo man auch, ich meine, als Erzähler man bleibt ja an ihm dran, man will das Video bei ihm aufzwungen. Er ist recht wortgewandt, er ist witzig, er ist recht unverschämt stellenweise auch. Ist das aber eine Figur, die jetzt so realistisch den Weg gehen könnte? Wer da steht, ein bisschen Schnute oder so ein bisschen?
Gut, eben, es ist so ein die Ich-Erzähler-Figur. Es ist, wie du schon erwähnt hast, vielleicht auch so ein bisschen die Reflexion vom Autor oder der Autor fühlt sich da irgendwo rein. Darum, wie glaubwürdig ist sie? Also, was sie sicher teilt, ist also so die Faszination von dem Zuschauen und sich hinreissen lassen von einem Semi-Glick. Und das ist ja, glaube ich, wie so der L. Mannheim dort anbietet. Er ist irgendwie fasziniert irgendwo von dem Semi. Und es ist irgendwo Hassliebe. Also auf der einen Seite extrem spannend, auf der anderen Seite verabscheut er das ja irgendwo moralisch vollkommen, was der Semi macht. Also ein Satz, der ja immer wieder fällt, in dem Buch ist, mein schlimmster Feind soll nicht so einen besten Freund haben. Das ist so quasi das wiederholt irgendwie als Mantra fast sicher an die 20, 30 Mal in dem Buch. Ja, das beschreibt so ein bisschen Beziehung. Glaubwürdig. Er versucht ja irgendwo so den Zwischenweg. Er versucht ja durchaus auch Karriere zu machen. Wenn er jetzt moralisch hundertprozentig integer wäre oder irgendwie das immer alles würde richtig machen, wäre vielleicht die Frage, ob er Semi auch mal verraten oder so. Also, und er verratet ihn ja nicht. Er hat gewisse Situationen in dem Buch, wo die Möglichkeit, also in dieser Geschichte, wo die Möglichkeit da gewesen wäre, dass Semi irgendwie wirklich den Anstab tragen und ihn ins Freie fallen lassen. Und er macht es nicht.
Wieso macht es nicht?
Das ist eine gute Frage.
Ja, ich denke, das ist einerseits die Faszination und andererseits ist er wahrscheinlich für seine Moralvorstellung schon viel zu tief verstrickt mit dem Semi. Ich glaube nicht, dass er sich einfach so kann lösen und könnte den Semi einfach abgehen. Also ich meine, wenn der Semi das Problem hat, dann rennt er. Widerwillig zwar, es gibt einen gewissen inneren Konflikt, wo dann aber natürlich er rennt dann und hilft ihm auch. Also ich denke, die Freundschaft ist nicht nur quasi zwischen dem Forscher und seinem Studienobjekt, sondern da ist tatsächlich so ganz loslassen tut einem so einen Motor, Dynamo, wird er ja dann von seiner Frau genannt, der Semi, das lässt einem nicht ganz kalt. Und ich denke, so cool, wie der L. Mannheim dem gegenübersteht und so quasi mit so einem, ja, mit so einer gewissen Ruhe, dem sich dieser Hektik aussetzt und das sein Ding macht, schön gemächlich in kleineren Schritten seine Karriere vorantreibt und Qualität statt Quantität. Ich glaube, das ist die schwierige Rolle. Also so zu bleiben, denke ich, und glücklich und zufrieden zu sein dabei und nicht irgendwo ein bisschen finden, hey shit, wieso hat jetzt der fünfmal so viel Lohn wie ich, der kann ja gar nichts. Also ich glaub, das ist die spannende Figur.
Mhm. Also man sieht ja schon so ein bisschen seine Geschichte, also er ist ein Sohn von einem Rabbi, wenn es mir recht ist. Also ihm werden sehr die moralischen Werte eingeprägt. Also was vielleicht schweife jetzt gerade
ein bisschen. Der Glick.
Was?
Ist der Sohn von einem Rabbi jetzt, oder? Also ist jetzt über den Glick
Mannheim? Nein,
Mannheim. Aber ja. Welle,
okay. Mannheim. Nein, ich rede jetzt gerade über Mannheim. Also Sind beide Figuren, also sind eigentlich jüdischen Ursprungs, also haben die ganze, sind Söhne von Einwanderern, wo in Amerika angekommen sind. Und das ist eigentlich auch ein Thema in dem Buch. Aber jetzt schweife ich es ein bisschen ab vom Thema.
Nein, aber, das ist ja ein wichtiges Thema. Was haben Sie? Warum ist denn dort gegangen? Dort findet sich ja ein Ansatz von der Lösung.
Genau, also das ist ja irgendwie.
Oder vielleicht auch der Bond zwischen den beiden, die Verbindung zwischen den beiden.
Genau, sie haben irgendwo so ein bisschen den gleichen kulturellen Hintergrund, aber ganz anders, Sammy Glick ist irgendwo in einer sehr, sehr armen Familie gross geworden. Er hat eigentlich das Leben auf der Straße lernen können. hat seine ersten sexuellen Erfahrungen in einer Gruppe von 6 oder 10 Jungs gemacht, wo sich irgendeine Prostituierte gekauft haben. Also man lernt schon seine Jugend recht farbig kennen und lernt auch gewisse Sachen zu verstehen. El Mannheim hat schon ein bisschen eine andere Jugend gehabt, vielleicht sicher nicht so unter so ärmlichen Verhältnissen wie das Sammy Glick. Aber es ist also wirklich spannend an dem Buch ist, dass so die zweite Generation von Einwanderern, was macht das Amerika mit denen? Also wie auf der einen Seite hat man Eltern mit sehr starken moralischen Vorstellungen, sehr starken kulturellen Hintergründen. Und jetzt kommt das Amerika und jetzt muss man sich an dem anpassen. Überall ist so die Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär. Und wie schafft man das? Und das sind wie so. Also ich habe es für mich auch noch nicht so genau ausformuliert.
Beide sind ja. Untersucht es nicht, denn sind nicht entwurzelte Figuren von ihrer Tradition.
Genau.
Der eine hat sich nur ganz deutlich, also Sam Irk hat sich insofern nur ganz deutlich gegen seine Familientradition hat sich gegen seine Familientradition gewendet und ist eigentlich Prinzipien von seiner Familie übergangen, indem er Geld geschäffelt hat, indem er am Samstag, also am Sabbat, irgendwie go Sachen verkaufen ist und all so Zeug. Und dann hat mit all dem viel bewusster und deutlicher gebrochen. Heisst ja eigentlich Glickstein, oder? Mhm. Und das ist ja das. Das ist der Mann, ist jetzt eine Figur, die sich einfach nicht mehr so gross, also wo das so ein bisschen Entwurzeln betreibt, wie unsere. Die halt nicht mehr recht, vielleicht die Einwanderer, die man jetzt halt auch kennt, die halt die eigene Sprache vielleicht nicht mehr so kennen und das alles. Aber es ist bei ihm auch immer noch präsent, er geht ja dann mit dem Bruder vom Glickstein, als er ihn kennengelernt hat. Er macht ja Nachforschung, er geht ja sogar zu der Familie vom Sammy Glick und aus Neugier, aus irgendeiner detektivischen Neugier, spürmäßige Neugier. Aber das sind natürlich spannende Figuren, wobei eben die Ausprägung durch die katastrophalen Verhältnisse, in denen der Sammy aufgewachsen ist, oder die sehr, sehr ähnlichen Verhältnisse, in denen aufgewachsen ist, hat sehr viel wichtiger, also Geld und Mittel und Erfolg für ihn irgendwie viel wichtiger gemacht.
Genau, der Sammy hat ja mit eigentlich für seine Familie aufgekommen. Also,
ist er dann halt auch, ja.
Also, genau. Nein, recht früh hat er eigentlich die ganze Familie ernährt und der Vater in dem Sinne arbeitslos und immer gross die Moral aufgehebt, aber an und für sich immer sehr abhängig. Also der Sammy hat das Boot oder den Karren aus dem Dreck ziehen.
Ja, also das ist ein Erklärungsversuch. Ich denke aber, der wird ja quasi in der Geschichte selber wieder leid, weil der Sammy Glick hat noch einen Bruder. Also das sind zwei Söhne mit den gleichen Voraussetzungen aufgewachsen und der eine ist zum Gemeindesozialarbeiter geworden und der andere wird der Studiochef in Hollywood. Also es ist immer die Frage, was ist Biologie und was ist Gesellschaft. Ich denke, in dem Fall sieht man jetzt ziemlich klar, dass der Sammy Glick ganz klar ein total anderes Programm macht. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht, dass es jetzt per Zufall Juden sind, denke ich, ist nicht zentral in dem Buch.
Nein, ist nicht zentral.
Weil ich glaube, das ist der gleiche Effekt wie im Feinen, wie all die Leute, die aus irgendeinem kleinen Kaffee in der Aglo auf Zürich auswandern und dann dort sich in der Stadt wohlfühlen. Also jetzt mal wirklich ganz regional gesprochen. Ich glaube, es geht doch mal vielen Leuten so, dass man irgendwann lässt man so ein bisschen sein Zuhause wenigstens ein Stück weit hinter sich und macht sein eigenes Ding, so wie es einem passt und sucht man erschafft sich sein eigenes Leben. Klar, führt das mehr oder weniger zu Konflikt mit dem, wo man herkommt. Manchmal lässt sich es gut vereinbaren, manchmal geht es in eine ganz andere Richtung. Also ich denke jetzt, ja, ich weiß nicht, ob ihr noch in eine andere Richtung haben wollen mit der jüdischen Einwanderer-Geschichte, aber ich sehe die nicht so zentral.
Nein,
es geht um die Migration in Amerika, um ein ganz anderer Wind, der in dem Amerika weht. Also man kommt von den Eltern irgendwie sehr, sehr konservative Werte oder sehr moralische Werte vermittelt über und auf der Straße spielt eine ganz andere Geschichte. Also dort muss man ein Stück weit trennen, damit man überhaupt irgendetwas erreicht. Also es geht um das Spannungsfeld.
Ja gut, das ist wahrscheinlich Spezialität von Amerika, wo das Einwandererland par excellence war. Aber wahrscheinlich immer noch ist.
Mhm.
Dass einfach die allerwenigsten Ureinwohner sind und sie jede gewohnt haben, sondern von irgendwoher gekommen sind.
Ich glaube, Australien ist jetzt Nummer 1 bei den. Außer bei Deutschland, dort ist die Schweiz Auswanderungsland Nummer 1 und sonst ist Australien das. Wir haben zwei Figuren vor ihrem Hintergrund, einen leicht entwurzelten Hintergrund in dem Buch, also in dem Buch sind auch antisemitische Töne unterstellt worden, also antijüdische Sachen unterstellt worden, wobei das insofern, dass praktisch fast das ganze Personal irgendwie jüdisch ist im Buch, völlig haltlos ist. Es geht auch natürlich, es spielt sicher auch teilweise irgendwie mit den Klischee, wobei die eben auch im Buch wiederum widerlegt werden. Beim Brüder wird sogar die Sache mit den Schuhen noch ein bisschen erklärt, oder vorher so schön beschrieben ist, weil das ist ein total, also sehr witzig, weil das immer wieder vorkommt und immer wieder nochmal gezeigt wird. Er hat früher halt müssen die grossen Schuhe vom Brüder auslatschen und hat sich dort immer wieder lächerlich gemacht, oder wenn er gesäckelt ist, dann hat er die Schuhe verloren und all das. Und so ist die Fixation, dass eigene Schuhe, maßgeschneiderte Schuhe, Fundament für eine Person sind, also das zum zeigen, dass das bedeutet, ich habe es irgendwie geschafft, das kennen wir ja irgendwie, also das Bild von dem, dass als Schuhe auch über einen aussagen, sozusagen, wenn jetzt so, dass der Bogen weiterspinnt. Die Filmwelt jetzt, also die ganze Businesswelt, die beschrieben wird, ist das noch, erkennen wir das wieder? Ist das etwas, wo man jetzt auch noch sagt, ah ja, das kann ich mir irgendwie vorstellen, oder ist das etwas ganz entfremdet,
Ich denke, das hat übergeschwappt. Also Hollywood als Traumfabrik, wo Illusionen und Fantasien geschaffen werden, das steht ja für so eine für die Kulisse quasi. Man ist eine Kulisse und dahinter ist dann mehr oder weniger das. Aber ich denke, das hat sich ausgeweitet in ganz viele Bereiche von unserem heutigen Leben. Also heute, 70 Jahre später, es gibt so viele Werbebüros, so viele PR-Büros. Man wird nach dem Auftritt, sprich Internetauftritt oder wie auch immer man sich verkauft, gemessen. Das Aussehen und die Art und Weise, wie man sich anpreist, ist wichtiger denn je, und zwar in den absurdesten Bereichen, wo man wirklich muss sagen, also wir sind ja irgendwie, ein bisschen Zukunft muss ich wollte malen, am Schluss wird es so sein, dass die Schulen müssen Werbung für sich machen, damit man ihre Kinder dort hinschickt. Also es wird alles verkauft heute. Wir werden mit Werbung überflutet und sind süchtig nach mehr. Also ich weiß nicht, wie viel Prospekte bei euch im Briefkasten liegen und wie viel Zeit von Werbung im Fernsehen wir irgendwie, also ich glaube, das hat wirklich erstaunlicherweise wahnsinnig Überhand genommen.
Ja, und Hollywood startet sicher zuoberst auf der Spitze vom Verkaufen von dem ganzen Spiel. Das wird ist grenzenlos fast vertrieben. Eben durch Hollywood, was mir schon schaurig gefallen hat an dem Buch, ist dass es halt schon auch noch sehr gut beschreibt, wie so die Fabrik, Hollywood-Fabrik funktioniert. Also es ist wirklich eine Fabrik. Also dort sind 200-300 Drehbuchautoren hockt dort im Drehbuchautoren-Trakt und schreiben dort vor sich an und es gibt sogar eine Gewerkschaft, also das ist auch eine Geschichte in dem Buch, Drehbuchautoren, Gewerkschaft, wo wir ja, wieder eigentlich den Frühling haben die glaube gestreikt.
Jahresende und Neujahr, also so.
Ja genau, also man hat es auch bei uns sogar gemerkt, dass die Serien dann ausgefallen sind. Also da gibt's also was man bei uns vielleicht von einer anderen Fabrik kennt, von Gewerkschaften und von Grösse, ist einfach in Hollywood alles, was um den Film dreht. Und dass man dort halt einfach auch das produziert, was sich verkaufen lässt, ist irgendwo klar. Also, so Liebeskitsch, oberflächliche Filme, die verkaufen sich und darum produziert man sie, wo keinen Tiefgang haben. Also, das ist auch so ein bisschen Massenware auch. Das stelle ich mir so vor. Also, ist mir so ein bisschen auch teils vorgekommen in dem Buch, wie das schön beschrieben wird. Also, so die tiefgründige oder schwere Inhalt, die findet dann nicht so schnell Anklang.
Ja, also bin ich mal ganz genau durchgezogen, habe ich immer das Gefühl, dass eine Art Querfinanzierung stattfindet dadurch. Also es ist durchaus möglich, anspruchsvolle Inhalte zu produzieren, die sich halt quer über die Schmonzetten halt produzieren lassen. Andererseits erleben wir, was wir da sehen, sehr präzise, wohl mit Videogames Verfilmungen. Also dass ganz viel Stoff, wo aus Videospielen generiert werden, patentiert werden und schnell Film nachgeschoben werden, um den Stoff irgendwie gültig zu machen. Das ist etwas, was sich vermutlich nur so abspielt, wie es jetzt da eigentlich beschrieben wird. Das ist so ein Markt, das ist so ein ganz seltsamer Markt, der eigentlich viel schneller produziert und inhaltslos produziert, auf eine Art und Weise, dass es ein bisschen unheimlich, irgendwie fast ein bisschen unheimlich ist. Das andere, was ich auch noch anschneide jetzt, also mit dieser Frage vorhin, ist sicher das mit den Gewerkschaften. Weil bei den Gewerkschaften ist das immer interessant, also der Bad Schulberg selber, der Autor also, gehört zu einem von den Mitbegründern von der Gewerkschaft, von Drehbuchautoren, der sich für die Rechte eingesetzt hat. Von Drehbuchautoren, die so recht vertreten wie eben Namensnennung, wie Regulationskommen, wie keine Knebelverträge und all so Sachen, dass man halt nicht irgendwie die ganze Zeit gebunden ist und gewisse Sachen zahlt werden, Versicherungen und so Sachen. Interessant dabei ist ja, dass in dem Moment, wo ein Auftritt dort als Galionsfigur irgendwie wichtig ist oder fundamental, also eine Form von Funktion dort, das zu repräsentieren, ist das Hemmiglick dann ja gerade auch wieder auf dem Plan und wird zu einem von den Fahnenträgern von dieser Gewerkschaft in diesem Buch. Das ist ja so mit wohl die bitterste Stelle im Ganzen, was dann wirklich ganz, also was dann ja wirklich nur noch absurd ist.
Ja, wir sind natürlich nützt. Also er also man ist einfach vom Semiglick überall, was kocht, was brodelt, stürzt er sich mit rein und sagt, es ist eigentlich auf meinem Mist gewachsen. Also er zieht, er versucht ja immer so die Aufmerksamkeit an sich zu ziehen. Kostet es, was es wollen, oder?
Ja, aber also ich gebe mir auch schon recht, das ist die Ironie pur, oder? Wo einer, wo sonst über jede Reich geht, am Schluss Wortführer von einer Gewerkschaft will sein, wo es jetzt auch wirklich eigentlich um eine gewisse Solidarität, ja, im Grundgedanken geht.
Also, nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, der Semi, sein Plan war, die Gewerkschaft eigentlich zu zerstückeln. In dem, also es gibt ja, er gründet ja mit dem bekanntesten Schriftsteller, gründet er quasi so eine Nebengruppe, wo quasi eine Alternativgewerkschaft gründet und tut die Gewerkschaft so eigentlich zersplittern, schlussendlich.
Ja, aber er hat...
Und schleimt sich ja so mehr oder weniger bei den Produzenten auch ein. Also,
ja, aber er hat lang, trotz seiner dubiosen Pläne, Anerkennung und Jubel auf seiner Seite. Und ich glaube, er hätte sich auch für das Gegenteil können einsetzen und es hat auch funktioniert.
Also, ja, es ist völlig egal. Also es geht ja nur darum, es ist ja der Witz, wie verkauft man sich, wie bügt man auch Fehler, die man macht, als quasi seine eigene Leistung, das ist ja eigentlich positiv. Also man kann ja auch Fehler verkaufen, geht auch. Wenn man es richtig dreht.
Ja, ja, als hätte man das schon immer geahnt und darum jetzt da eine neue Chance daraus entwickelt.
Genau, also...
Nein, ich glaube, in dieser Stelle, auch im Buch, dort steht ja auch so ein bisschen die ganze Freundschaft mit dem Al Mannheim und der Kit, der tolle Frau, die wir jetzt gar nicht so fest
drüber... Und leider gar nicht so drüber verneint hat, weil sie aber schon recht toll ist.
Gross drüber geredet haben. Jedenfalls, sie ist ganz stark in dieser Gewerkschaft drin und ich glaube, dort ist wirklich so ein bisschen... dort steht es auf der Kippe, ob die da gemeinsame Wege können, auch in Zukunft gehen oder ob das jetzt wirklich too much gewesen ist.
Ja, man, es ist aber auch, man, jetzt nochmal vielleicht auf Kate oder Kate zurückzukommen, es ist ja genau, es ist so ein bisschen wie der Al Mannheim, auch gleich begeistert, irgendwo von dem Semiglück. Also es hat die gleiche Faszination an ihm gefressen und findet irgendwie... Ja, da gibt es auch so eine ähnliche Beziehung, habe ich das Gefühl, wie mit Al Mannheim.
So. Wir haben... Jetzt geht es über so ein kurz zurück, das Buch ist extrem, also wir haben recht oft gelacht, als wir das gelesen haben, das ist wohl bei allen irgendwie so gewesen, oder? Und sie nickt, wenn jemand ja sagt, sage ich jetzt schnell, sie nickt und schüttelt nicht den Kopf. Dann, was wir jetzt haben, also was ich, die Vermischung von den Genres hat mir sehr gefallen, was so eigentlich Sache ist, wir haben ätzende Mediengedicht, wir haben eine gut erzählte Geschichte, etwas, eine spannende Geschichte, eine Geschichte von einem Aufsteiger, eine Geschichte, wo es nicht zwingend Aufstieg und Fall, also normalerweise haben die Geschichte so den Gestus, so, wir erzählen jetzt den Aufstieg und Fall von dem und dem. Es geht da nicht wirklich um das, eine ganze Tragödie oder eine grosse griechische Tragödie irgendwie aufzubauen, sondern man wird eigentlich mit dem Schicksal von dem Sammy ein bisschen allein gehen. Es hat zwar eine bittere Pointe, die nehmen wir nicht vorweg, aber es ist nicht irgendwie, es geht da nicht um die Legendenbildung oder sowas. Es ist auch nebenbei, was der Al Mannheim geht, schön erzählt die eine Liebesgeschichte, wenn sie gelegentlich stattfindet. Ich habe das vorher erwähnt, das ist mit der Kit, die selber eine arrivierte Drehbuchautorin ist und sehr bekannt und in Hollywood auch Karriere gemacht hat, auch durch ihre Art, auch durch eine abweisende, schroffe Art, auf ihre Art halt, eine unbestechliche Art, die dann mit dem Erzähler zusammenfindet. Es ist ein Buch, das viele Parallelen zu jetzt, zu Strategien, Marketing-Sachen und Sachen, wie sie so vorgehen im Business, in den Geschäften, in der Industrie, in der Finanzindustrie und auch in der Filmindustrie, in der Kultur, Parallelen zulässt. Das macht's zeitlos, das macht's sehr, sehr lesenswert. Und ja, da hat jemand mal von mir jetzt mal die nachdrückliche empfehlige Form von einem Pseudo-Verschluss. Da bin ich fast ein bisschen episch geworden.
Ja, also, Weihnachten ist jetzt zwar gerade vorbei.
Aber man kann ja Bücher
aber man kann ja. Aber es könnte durchaus sein, dass das Buch doch noch verschenkt wird von mir. Ich finde es gute Unterhaltung und sowohl oberflächlich wie auch mit Tiefgang. Gutes Buch.
Ja, ein Buch sicher, wo alle Filmfans auf ihre Rechnung kommen. Das Buch, das hilft zu verstehen, was treibt Semi an. Und es gibt ganz viele Semi-Glicks auf dieser Welt. Und jeder von uns kennt sie, mindestens einen, würde ich jetzt mal schätzen. Und dem auch so ein bisschen gegenüberzutreten. Also, Ich denke so, es ist vielleicht auch so ein Leitfaden, dass man kein Julian Blumberg wird, dass man nicht so naiv durch die Welt geht und durchaus einfach mal ein seine Augen aufmacht, weil es könnte auch ein Semi-Glück sein, wo einem einfach mal übers Ohr haut, seine eigene Idee klaut und sie als ihre eigene verkauft. Sehr ein gutes Buch, sehr unterhaltsam, würde ich auch gerne verschenken.
Grosses Kino, sagen wir da.
Amen.
Amen, gutes Neu.
Gut, wir sind am Ende von unserer Sendung angelangt. Die nächste Ausgabe von Leseohren gibt es wie jeden vierten Freitag im Monat, also der vierte Freitag im Januar. Ich hoffe, ihr seid alle wieder dabei und schönes Neues. Sendung dabei sie sind, die Leitung hat gehabt, Sascha Vitalic, Stefan Schlesinger, mitdiskutiert mit mir, Robert Czerny. Schönen Abend.